Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit eurem Vologen Paul. Pünktlich zum Frühlingsanfang, nun der erste Vogelpodcast in diesem Jahr. Und es ist zwar kalendarisch der Frühlingsanfang, in der Vogelwelt allerdings geht es schon seit einigen Wochen ab. Und ich habe mal nachgeschaut in meinen Aufzeichnungen im Vergleich zum letzten und zum vorletzten Jahr. Ist es in diesem Jahr um einiges früher, also teilweise sind es 10 Tage, dass Vögel hier früher ankommen als in den letzten beiden Jahren. Und es ist schon erstaunlich. Ich habe das Ähnliches gehört am Wochenende von jemandem, der sich sehr gut mit Obstbäumen auskennt. Der sagt, sogar bei den Obstbäumen ist seine, laut seinen Aufzeichnungen, ist in diesem Jahr 2 Wochen früher. Also das ist schon interessant, das auch zu beobachten, was natürlich nur geht, wenn man selber Aufzeichnungen führt und das auf einen Ort bezieht. Also die Vögel kommen garantiert sehr unterschiedlich in verschiedenen Gegenden an oder fallen einem unterschiedlich auf. Also die Vergleiche, um jetzt gleich da große Auswirkungen des Klimawandels an die Wand zu malen, reichen nicht in 2-3 Jahren. Wenn man sich die große Datenlage anguckt, ist die Auswirkung natürlich mehr als deutlich, vor allem im Artenrückgang und mit vielen anderen Einflussfaktoren noch involviert. Und gleichzeitig gibt es so wieder, ich habe mal einen Podcast gemacht über das erste Mal. Und jedes Frühjahr neu fühlt es sich auf eine gewisse Art an wie das erste Mal. Wahrscheinlich, weil es einfach so eine lange Zeit gewesen ist. Wenn man es sich überlegt, geht eigentlich so ein Jahr ruckzuck vorbei. Aber wenn ich dann zum ersten Mal die Meisen wieder höre, wenn sie richtig abgehen, kommt die Erinnerung vom letzten Jahr. Und dann ist es plötzlich eine ganz schöne Weile her. Und in diesem Jahr gab es so ein Meisenspektakel, würde ich sagen, das jetzt gar nicht mehr so deutlich hervorsticht, weil so viele andere Vögel schon am Abgehen sind, schon Ende Januar. Ende Januar gab es so ein richtiges Anschwellen der Kohl- und Blaumeisengesänge. Dieses Jippi, 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 das ist die Blaumeise und das andere die Kohlmeise. Dieser wippende Gesang, ich mag Wippe irgendwie sehr schön als Umschreibung, dieses rhythmischen Gesanges. Also das war wirklich phänomenal, gerade an Tagen, wo es dann so warm war. Es gab da im Januar auch schon, Ende Januar, so einen warmen Tag. Da brach es plötzlich so aus ihnen heraus. Und bei mir war es hier im Fleming der 12.2., wo ich am frühen Morgen, also es war so gegen 6:30, das weiß ich so genau, weil ich da meinen Sohn zum Bahnhof bringe. Es war noch leicht dämmerig und es war der 12.2., wo ich das erste Amselduell gehört habe. Also eine Amsel singend ist ja das eine, aber so der erste Anflug von Balzverhalten beginnt für mich erst, wenn sich 2 Amseln miteinander konkurrieren. Das ist natürlich ganz anders bei der Misteldrossel, die auch sehr früh im Jahr zu hören ist und wahrscheinlich auch oft verwechselt wird. Mein lieber Freund Greg, der nennt sie die Vermisteldrossel, weil sie in ihrem Gesang, die hat sowas, die hat etwas Melancholischeres als die Amsel und hat auch weniger Variationen da drin. Die singt dann sowas wie ich bin so allein, wo bin ich nur? Wo sind all meine Freunde? Also das Typische bei der Misteldrossel ist auch, dass man oft nur eine singen hört. Das ist eine unserer größten Drosseln. Das ist wirklich ja Kaliber, wie so eine aufgeblasene Singdrossel. Und die ist im Rest des Jahres viel weniger zu hören. Also sie ist wirklich sehr stimmaktiv ganz am Anfang ihrer Brutphase, ihrer Balz. Und dann wird sie plötzlich sehr, sehr still. Und ist ab und zu mal im Wald nochmal zu entdecken. Bei den Amseln verhält sich das ganz anders. Da hast du plötzlich viele Individuen. Und wenn man eine Amsel hört zur richtigen Jahreszeit, also jetzt zum Beispiel, dann hört man meist auch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Also das kann man auch schön als einen Unterschied nehmen. Wenn ich nur eine einzige höre, kann ich mich fragen, ah, ist das wirklich eine Amsel? Oder ist es nicht vielleicht eine andere Drosselvertreterin? Also besser gesagt Drosselvertreter, weil in der Balz, in der Brunft, in der Balzzeit sind es dann wirklich hauptsächlich die Männchen, die sich durch Gesänge präsentieren, ihre Fitness präsentieren, ihre Reviere markieren. Bei den Amseln sind die Männchen vorher in den Brutgebieten, besetzen vorher die Territorien. Die Weibchen kommen dann später dazu und suchen sich über die Gesänge ihr Männchen aus, wählen jedes Jahr also einen neuen Partner. Wenn er nicht mithalten kann, der fällt dann halt durchs Netz. Und also das war auf jeden Fall ein unglaublich freudiger Moment, so dieses zarte. Sie hat ja auch manchmal so ein bisschen was Trauriges, aber dann auch wieder was Fröhliches. Vor allem kann sie so herrlich variieren. Also die Amsel ist einer meiner absoluten Lieblingssänger. Und ich war im November, war das, glaube ich, da waren wir in Halle, also wir, meine Frau und ich, um uns das Museum für Vorgeschichte reinzuziehen. Sehr empfehlenswert, muss ich nur sagen. Aber da dürfen wir jetzt gar nicht einsteigen, weil es ist ein völlig anderes Thema. Aber da saß ich morgens im Hof, mitten im November, und da war die Amsel und der Zaunkönig, die waren so am Durchdrehen, also am Singen, wo ich dachte, was ist los, wie hier in der verkehrten Welt? Also ich glaube, in den Städten verhält sich das komplett anders inzwischen. Da war natürlich auch Licht, künstliches Licht, das ihn dann auch nochmal animiert hat. Es ist da grundsätzlich ein bisschen wärmer. Vielleicht gibt es da auch mehr Nahrungsressourcen, vielleicht hat es auch damit zu tun. Weiß nicht ganz genau, also es gibt Stimmen, die sagen, dass die Amselweibchen gar nicht mehr wegziehen aus den Städten, weil bei der Amsel ist es so, dass die Weibchen tendenziell weiter wegziehen, auch mehr ziehen bei einer Art wie der Amsel, die als Teilzieher bezeichnet wird, wo einige ziehen, einige nicht, und es sind eher die Männchen, die dann hier bleiben, und das kann man im Winter auch Tatsache feststellen, da sind sehr viele schwarze Amseln und die braunen fehlen. Aber zeitgleich mit diesem Amselduell, das war glaube ich am gleichen Tag, begannen die Feldlerchen auch völlig durchzudrehen, habe ich in meinen Aufzeichnungen meist eigentlich die Heidelerche vorher. Und bei Heidelerche und Feldlerche ist es ähnlich wie bei Amsel und Misteldrossel. Die eine ist so der fröhliche Vertreter und der andere ist so der melancholische Vertreter. Und bei der Heidelerche und Feldlerche, also würde ich es fast noch extremer formulieren, die Feldlerche ist definitiv manisch, weil sie hört überhaupt keine Luft, jubiliert, tirilliert, überschlägt sich, imitiert und macht einfach keinen Punkt und kein Komma. Wohingegen die Heidelerche immer wieder auch Pausen einbaut zwischen ihren Strophen und so ein abfallendes, trauriges Also ist wirklich ein bisschen wehleidig. Und auch am 12.02. war die erste Goldammer bei uns zu hören, die ja sehr früh dran sind. Früher dachte ich immer, die ziehen weit weg, das tun sie gar nicht so. Auch eher Teilzieher, wenn man genau hinschaut, sieht man auch mitten im Winter irgendwo kleine Trupps von Goldammern auf den Feldern sitzen. Also die erste Goldammer mit ihrem schönen Lied, ich hab dich lieb. Und wie das so ist, ja, ganz am Anfang, wenn du den ersten Vogel im Jahr hörst, einer bestimmten Art, also das erste Individuum einer Art, das singt, brauchen die, also als ob die so ein bisschen brauchen, um in Fahrt zu kommen, oder so die Stimulation von anderen männlichen Individuen, die sie pushen in ihrem Gesang, damit dieser Wettkampf, als ob er sie so in ihre richtige Form eigentlich reinbringt. Also diese erste Goldammer, die klang jetzt ganz okay in diesem Jahr, aber ich erinnere mich im letzten Jahr, die klang so schräg. Da musst du wirklich zwei, dreimal hinhören. Ist das wirklich eine Goldammer oder ist das eine andere Art? Und dieses Jahr ging es bei mir, war es bei mir sehr ähnlich beim Zaunkönig. Da lag ich noch im Bett morgens und ich höre einen Vogel singen, der zwar schnell, aber in der Strophenlänge unglaublich variabel, also mal ganz kurz und dann viel, viel länger, doppelt so lang, dreimal so lang, viermal so lang. Also auf jeden Fall, wenn eine normale Zaunkönig-Strophe ungefähr 2 bis 3 Sekunden ungefähr lang ist, waren diese Strophen teilweise doppelt so lang oder halb so kurz. Also völlig außer der Norm in meinen Ohren. Ich habe noch nie einen Zaunkönig so singen hören. Ich musste wirklich 3-4 Mal hinhören. Der klang eher wie so eine Mischung aus Mönchsgrasmücke, die ihren Subsong, also ihre Nebengesänge, die sie eher so am Anfang und am Ende der Brutzeit einbauen, als ob so eine Mönchsgrasmücke sich verpaart hat mit einem Rotkehlchen. So ungefähr klang der Zaunkönig. Und der war wirklich so einzigartig, dass mein Freund Chris, der hier auf dem Platz lebt, den aufgenommen hat eines Morgens, ohne zu wissen, dass ich den schon 2 Tage vorher gehört hatte und mir schon einige Gedanken gemacht habe über diesen Vogel. Und hat ihn aufgenommen und hat ihn mir abgespielt mit der Frage, was ist das für ein Vogel? Und inzwischen, glaube ich, kennt er sogar Zaunkönig-Gesänge, aber der war wirklich schwer rauszuhören. Der war nur einmal bei mir am Haus und ist dann umgezogen, 200 Meter weiter, hinter einer unserer Scheunen. Hat sich dort auch mehrere Tage aufgehalten, aber ich habe ihn in den letzten Wochen auch nicht mehr gehört. Vielleicht hat er überlegt, dieses Brutgebiet zu besetzen. Vielleicht hat er sich auch bloß dort ausgeruht auf seiner Suche nach einem geeigneten Brutplatz. Und ebenfalls am 12.2., der 12.2. war ja wirklich ein abgefahrener Highlight-Tag, wenn man so will. Da habe ich den ersten Buchfink gehört und beim Buchfink ist es wirklich Standard. Der erste Buchfink klingt rostig, wie so eingerostet oder wie so außer Übung. Er klingt so unbuchfinkig. Auch da brauche ich so 2-3 Mal hin. Was ist es? Ja, es ist. Ah, es ist der Buchfink. Er ist einfach noch nicht so richtig in Fahrt. Und das war auch nur ein vereinzelter. Da war kein Buchfink drumherum. Normalerweise jetzt in der. Also jetzt haben wir es Frühlingsanfang, 20. März. Und bis weit in den Juni rein werden wir immer viele Buchfinken hören. Also wenn man weniger als 3 oder kann man nur 3 hört, dann stimmt irgendwas mit dem Habitat, mit dem Lebensraum in der Region wahrscheinlich nicht, weil normalerweise hört man 4, 5, 6 Buchfinken zeitgleich singen. Was natürlich dann schwer genau zu zählen, was es unglaublich schwer macht, sie genau zu zählen, ist die Verortung des Schalls in der gleichen Richtung. Also wenn ich quasi einen Buchfink vor mir höre und dahinter noch einen Buchfink, den dritten dahinter zu hören, ist unglaublich schwierig. Da müsste man eher sich in die Höhe erheben. Ich träume immer von so einer Hördrohne, die man so über die Vögel setzen kann und dann viel besser um ein Individuum herum die anderen Individuen bestimmen könnte. Also der erste Buchfink war auf jeden Fall ein weiteres Highlight und wieder so ein schönes erstes Mal. Also ich kann dann gar nicht anders und ich weiß, dass es inzwischen richtig vielen Menschen so geht, weil ich dann in bestimmten Gruppen was mitkriege. Da gibt es so Telegram-Gruppen, Signalgruppen oder Austausch in irgendwelchen Foren und so, wo richtig viele, viele Menschen inzwischen es mega feiern, wenn der erste Buchfink singt oder die erste Amsel sich duelliert mit ihren Nachbarkonkurrenten. Das war, da hat sich schon mal so vollständiger angefühlt, weil die mich kennen, die wissen ja, ich bin richtig großer Fan von der Amsel, von der Kohlmeise und von dem Buchfink, denn das ergibt unsere Zauberformel Buck. Buchfink, Amsel, Kohlmeise ist Bug in the System, die fast vergessene Weise, weil das sind häufige Vögel, die ständig um uns herum sind, die verschiedene Lebensräume besiedeln und in der Vogelsprache in meiner Wahrnehmung sehr unterschiedliche Funktionen einnehmen, unterschiedliche Wesensarten vertreten. Und wenn ich mich mit denen anfange zu beschäftigen, dann lerne ich gleichzeitig sehr, sehr viel über, wenn ich mich mit dem Buchfink beschäftige, sehr viel über all die anderen Finken, was das Verhalten angeht. Und ähnlich bei den Meisen, wenn ich mich mit der Kohlmeise beschäftige, oder bei den Drosseln, wenn ich mich mit der Amsel beschäftige. Man darf es nicht so sehr auf die Gesänge beziehen, weil der Buchfinkgesang, der ist relativ einfach. Also da kann man so einen klassischen Satz draufbringen, wie, das ist mein Baum. Böp. Ja, in Brandenburg macht das so ein Böp dran, die haben so unterschiedliche Dialekte und so weiter. Also er wiederholt das gleiche Motiv immer und immer wieder, mit leichten Variationen natürlich und mit individuell unterschiedlichen Nuancen, die sie dann als Alleinstellungsmerkmale dann auch nutzen. Bei allen anderen Finken verhält sich das mit dem Gesang komplett anders. Also die würde ich eher als Melodiker bezeichnen, als Melorhythmiker, so nennen wir die in ihrem Gesang, in ihrer Gesangsstrophe sich wiederholenden Sänger, wie jetzt zum Beispiel auch die Goldammer, die immer dieses gleiche Lied singt, ich hab dich lieb, aber mit Variation. Manchmal singt sie ich hab dich lieb, manchmal ich hab dich lieb. Ja, das wäre so ein Beispiel einer Variation. Und also Buchfink finde ich wirklich phänomenal, weil der seine Strophe wiederholt, wohingegen alle anderen Kollegen aus der gleichen Familie sehr abwechslungsreiche Gesänge haben und auch viel imitieren oder variieren in verschiedensten Formen. Wenn ihr euch einen Stieglitz mal anhört, der mit seinem Flugruf Stieglitz, Stieglitz sich seinen Namen gegeben hat und gleichzeitig seinen Gesang so hell, klar, abwechslungsreich in Höhe und in Länge und fröhlich und schnell, der Bluthänfling, der so ein bisschen schräg und immer so einen halben Ton daneben klingt, der Gimpel, der fast wehleidig klingt und langgezogene, klagende Laute drin hat, der Grünfink, der sich fast immer überschlägt und dann sein Wrünschen, seine langgezogenen, quetschigen Rufe in seinen Gesang mit einbaut oder seinen Flugruf, dieses glöckchenhafte brrr, brrr, nur höher und silberner, der ehrenzeisig, der sich völlig überschlägt und auch so gequetschte Rufe drin hat, aber nicht so lang wie der Grünfink, nicht so ganz laut, sondern noch kratziger ein bisschen und kürzer. Und der, welcher Fink fällt mir noch ein? Der Kernbeißer, der nicht so wirklich einen Gesang hat, also es ist zwar ein Gesang, aber der ist schwer als solcher zu identifizieren. Ich würde gar nicht wissen, ich würde den wahrscheinlich in unsere vierte Gruppe reinstecken. Also wir haben drei Gruppen bezogen auf diese Gesänge. Wir haben also melodische Gesänge, wo die Amsel perfekter Vertreter ist, ja, die sehr viele Melodien benutzen, die variieren in Länge, in Form, Tonabfolge. Dann haben wir diese Melorhythmiker, die ihre Strophe immer wieder wiederholen. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Also ein Motiv, sich auf ein Motiv so einschießen und das immer wieder vortragen, kräftig laut. Und dann haben wir die ganzen Rhythmiker, was hauptsächlich Meisen sind, die sehr rhythmische Gesänge haben, wo erstmal keine Melodie erkennbar ist. Also viele, die zum ersten Mal eine Vogelwanderung machen oder so. Wenn wir eine Blaumeise oder Kohlmeise hören und ich frage, ist es ein Ruf oder ist es ein Gesang, höre ich oft die Antwort, dass mindestens ein oder zwei Leute dabei, die das als Ruf identifizieren, weil sie als Gesang immer eine Melodie im Kopf haben, sozusagen. Ja, also Buchfink, Amsel, Kohlmeise, wirklich hervorragende Vögel. Und da waren sie schon, ja, das war noch nicht mal Mitte Februar, waren sie schon alle vorhanden. Und dann muss ich mal auf meinen Zettel hier gucken. Ja, so ein, das war wirklich, dieser erste Buchfink war wirklich eine Ausnahme, würde ich mal sagen, weil danach war wieder ein bisschen Stille. Und so ab dem 20., 21., 23. Februar ging es so richtig ab. Da hast du plötzlich viele Buchfink-Individuen gehört. Das ging dann Tag für Tag, wurden es einfach mehr singende Buchfinken. Das heißt, mehr Finken, die sich in ihren Revieren einfinden und sich ausprobieren. Mal hier singen, mal da singen, merken, ah, da ist ein Konkurrent. Oh, hier ist schon ganz schön dicht, woanders hinfliegen oder vielleicht aus eigener Motivation sagen, ah, nee, doch nicht der richtige Spot. Und mit jedem Tag wurden es mehr Buchfinken und jetzt hört man sie fast ganz täglich, würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber man hört sie sehr oft am Tag. Vor allem auch ihr Ruf, also sie haben dieses Pink, wovon der Name Fink glaube ich, auch Abstand, Pink, Fink. Und dann haben, das ist ein Kontaktruf, kann auch zu einem Warnruf benutzt werden, kann auch als Warnruf benutzt werden. Und dann haben sie dieses Rüb, der als Regenruf bezeichnet wird, nicht mit dem Regen zu tun hat und so. Komplexe Nummer mit dem Regenruf, da könnte man einen eigenen Podcast draus machen, aber den habe ich einfach lange nicht mehr gehört. Ja, und plötzlich laufe ich mit meiner neuen Praktikantin durch den Wald und höre Rüb, 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 Rüb. Ach, das ist einfach herrlich, einfach herrlich. Lange nicht mehr gehört. Dazu Ende Februar das Spechttrommeln, wenn ich da früh aufgestanden bin, der Raureif noch auf der Wiese liegt, der Wald tönt und dann ist der Kleinspecht, kleiner Resonanzkörper, kleiner Specht, sehr schnell und sehr lang. Ähnlich lang wie der Schwarzspecht, der aber, ich sag, 7, 8 mal so groß ist und einen riesig großen Resonanzkörper wählt und dementsprechend größeren, stabileren, festeren, härteren Schnabel hat. Na, weiß ich gar nicht, ob fester und härter, aber auf jeden Fall ein mächtigeres Instrument. Unser größter Specht, der Schwarzspecht, der dann laut und dann sein wilder Ruf, dieses. Oder sein Flugruf, dieses. Dann landet er. Der hat sehr, sehr großes Rufrepertoire und gleichzeitig auch sein Trommeln als mechanisches Reviermarkierungsgeräusch. Und dann haben wir natürlich noch den Buntspecht, der ist kurz, prägnant und mittellaut. Und kann in sehr unterschiedlichen Tönlagen erklingen, je nachdem, was für ein Ast die halt finden. Und dann gibt es da noch einen ganz besonderen Specht, den ich bis vor kurzem in fast 20 Jahren Hoher Fleming, dem ich hier erst zweimal begegnet bin. Von dem habe ich schon viel gelesen und habe meine Ohren offen nach dem Vertreter. Ich habe einmal auf meinem alten Wildnisplatz, das ist über 12 Jahre her, einen Grauspecht mal gehört, der dem Grünspecht sehr ähnlich klingt. Der Grünspecht hat so ein lachendes, also auf Gü. Gü, 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 Gü. Wir sagen auch lachende Hans dazu, weil der so, so ungefähr von der Qualität her. Und noch einen anderen Flugruf und so, der hat auch ein sehr ausgefeiltes, breites Rufrepertoire. Und der Grauspecht klingt dem sehr ähnlich. Also muss man sozusagen erstmal intensiv den Grünspecht erhören, erkennen, unterschiedliche Tonlagen erkennen oder auch in unterschiedlichen Lebensräumen klingt einfach der Ruf dann auch unterschiedlich oder in Entfernung mit dem Wind, gegen den Wind und. Beim Grauspecht ist es ein ähnliches Gü, aber es fällt ab am Ende und wird langsamer. Es klingt ja so. Und genau dieses Geräusch habe ich zum ersten Mal an diesem Platz hier gehört. Ich glaube, es war Anfang oder Mitte November letzten Jahres. Ich weiß noch genau, was für ein Wetter es war. Es war triefend nass und der Novembernebel hat den Wald verhüllt. Es war schon dämmerig und kurz vor dem Dunkelwerden. Und plötzlich ein einziger Ruf. Später hat noch jemand anders den Ruf nochmal gehört und als Grauspecht identifiziert. Also er hat sich da so irgendwie rumgetrieben. Und dann war viele, viele Wochen Ruhe bis zum, wann war das? Muss man mal genau gucken. 25.02. Hört jemand, ich selber habe ihn nicht gehört, aber zwei Menschen haben ihn gleichzeitig gehört, den ich durchaus zutraue, den Unterschied zu hören und konnten sich dann, weil sie es selber gar nicht glauben konnten, ja, also Christoph hört den und er sagt, was ist hier los? Grauspecht? Dreht sich um und da steht Nanook und der so, hast du es auch gehört? Beide gucken sich wissend an und alle drumherum stehen und wussten nicht, worum es geht, weil sie einfach noch zu wenig Grünspecht inhaliert haben, weil wenn du den Grünspecht nicht intus hast, kannst du den Grauspecht nicht erkennen. Und wenn man dann anfängt, so ein bisschen auch zu recherchieren und zu lesen in Literatur, sich mit diesen Spechtarten zu beschäftigen, dann wird man feststellen, dass die beiden zu diesen sogenannten Erdspechten gehören, wie auch der Wendehals, über den wir auch schon einen extra Podcast mal gemacht haben, auf den ich jetzt schon sehnsüchtig warte, der ist noch nicht da. Und der Grauspecht ist aber um Längen, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, seltener als der Grünspecht. Also der Grünspecht, würde ich sagen, ist so der zweithäufigste Specht in unseren Breiten. Und Grauspecht ist ein paar tausend Individuen oder so in Deutschland, wo es beim Grünspecht dann in die Hunderttausende geht. Keine Ahnung, ob die Zahlen jetzt hundertprozentig stimmen, aber nur um so ein Verhältnis aufzumachen, ist wirklich sehr, sehr selten. Und natürlich wird gesagt, es liegt dann wieder am Lebensraum, der braucht sehr viel Totholz, der hackt nicht so gerne, der braucht morsches Holz, um sich eine Höhle zu hacken, dann nimmt das kein frisches Holz an, trommelt auch fast gar nicht. Also ich glaube, in manchen Literaturen habe ich gelesen, er trommelt gar nicht, in manchen sehr, sehr selten. Und braucht halt diesen abwechslungsreichen Lebensraum, um sein Nahrungsspektrum abzudecken, weil er nicht ganz so nur mit Ameisen klarkommt. Ist auch ein Ameisenfresser, wie Wendehals und Grünspecht. Deswegen heißen die Erdspechte, weil Ameisen jetzt selten im, na stimmt gar nicht, sind auch im Holz eigentlich drin. Aber die Wiesenameisen und Wegameisen, auf die ihm besonders stehen und für die ihre lange Zunge auch geeignet ist, wo sie viel Zeit auf dem Boden verbringen und diese Löcher aufhacken und danach den Larven und auch Ameisen Ausschau halten und Jagd machen. Also Grauspecht, eine super seltene Art, und letztendlich habe ich eine Publikation gelesen, wo sie nochmal ganz klar und deutlich gemacht haben, dass es nicht so eine anerkannte gleiche Meinung gibt, warum der wirklich so selten ist, was genau sein Anspruch ist. Also eine Art, die hier bei uns auf jeden Fall sehr selten. Es gibt wohl Gegenden, wo es große, stabile Populationen gibt und es nicht so hundertprozentig erforscht ist. Warum gehen da die Populationen runter in der Gegend? Warum bleiben sie stabil in anderen Gegenden, in so kleinen Regionen? Lange Rede, kurzer Sinn, ein super, super seltener Specht. Vor 3 Jahren oder so hat im Nachbardorf ein Freund in der wilden Rettungsaktion einen Grauspecht gerettet, der sich verfangen hat, so rum sagt man's, der es leider nicht überlebt hat. Der lag bei mir dann in der Kühltruhe, ich wollte ihn kleben, aber der Leiter von der Vogelschutzwarte oder von der Naturschutzwacht in Beitz, hier ein paar Orte weiter an den Landschaftswiesen im Hohen Fleming, wo es die Großtrappen gibt und viele andere tolle Vögel, der hatten mir dann abgetauscht, weil er sagt, sowas kriegt man so selten, und er hat die Möglichkeit, den auch super präparieren zu lassen. Der steht jetzt da in der Glasvitrine und sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. Das wäre sonst in einem meiner Federordner verschwunden. Also da habe ich ihn mir gerne aus den Rippen leiern lassen, und immerhin habe ich dafür einen Steinkauz und einen Buntspecht bekommen, und der Steinkauz ist eine meiner Lieblingsklebungen. Aber auch ein anderes Thema, kleine Randstory, in die wir jetzt nicht tiefer reingehen wollen. Jedenfalls am 25.02. hören 2 Leute, denen ich zutraue, den Grauspecht. Und ich selbst habe ihn dann am 3.03. gehört, also knapp 10, 12 Tage, knapp 2 Wochen später. Und ich schieße aus dem Häuschen. Ich bin noch hinterhergelaufen und habe geguckt, ob ich ihn irgendwie noch sehe. Eine Sichtung wäre auch noch klasse gewesen. Bin mir ziemlich sicher, dass er es gewesen ist. Und der ruft auch nicht so häufig und so konstant wie der Grünspecht. Also es ist wirklich schwer, den auch zu entdecken. Sehr unscheinbarer, unauffälliger Kollege. Aber natürlich könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken. Ich habe gedacht, oh Mann, ey, wenn der jetzt hier brütet. Aber wie soll er hier brüten, wenn er nur alleine ist? Hängt hier etwa noch ein Weibchen ab? Also was geht ab? Grauspecht wäre wohl episch. Noch ist es nicht so weit, dass man sowas an die große Glocke hängen könnte. Und was ich dann machen müsste, ich müsste dann wahrscheinlich erstmal hier den Laden dicht machen oder so, weil Grauspecht ist eine absolute Sensation. Ja, ich find's mega verrückt. Ja, ich wohne jetzt diese 10 Jahre an diesem Platz, und es gibt immer wieder jedes Jahr oder mehrmals im Jahr Erstsichtung oder Ersthörung, die vorher noch nicht aufgefallen sind, oder in jedem Jahr diese kleinen Nuancen oder diese großen fetten Veränderungen wahrzunehmen, ja, zu checken, es sind zum ersten Mal richtig viele Gimpel bei mir am Vogelhaus. mich hat's immer gewundert vorher, warum kommen die nicht zu den Sonnenblumenkernen, die alle anderen Finken lieben. Da sind Bergfinken und Stieglitze und Erlenzeisige und Grünfinken und Buchfinken und viele, viele weitere. Da ist alles voll, der ganze Boden ist voll mit Vögeln, die fressen mir die Haare vom Kopf in der Hauptsaison. So, jetzt hört es lang, wird's langsam etwas weniger. Vor der Brutzeit ist so, geht's nochmal so richtig ab. Geht kein Tag unter 3 Kilo hier vorbei. Warum sitzt da immer nur mal vereinzelt an dem einen oder anderen Tag ein Gimpel? Und warum eigentlich nie ein Bluthänfling? Alles Körner- und Samenfresser. Und in diesem Jahr war das anders. Da waren viele, viele Gimpel bei uns und die sind einfach so herrlich aus so ein dicker, großer, kräftiger Fink mit so einem knallroten Bauch. Also wirklich wunderschöne Vögel. Und dafür gab es weniger Stieglitze. Es gab Stieglitze. Und die haben in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung so zugenommen, sind einfach mehr geworden und präsenter. Das habe ich auch von anderen gehört. Das ist also nicht jetzt nur so meine eigene Wahrnehmung. Aber da, die waren sehr häufig vertreten am Vogelhaus in den letzten Jahren und jetzt in diesem Jahr waren es einfach weniger. Spannend. Und gleich bei diesen Erstsichtungen oder bei diesen noch nie dagewesenen Vögeln zu bleiben, gab es am 29.02. dann. Also Ende, na, ist das der 29.? Ich kann gar nicht lesen. Es gab doch gar keinen 29. dieses Jahr. Wir haben das Schaltjahr. Dann war es wahrscheinlich der 28.2. Auf jeden Fall noch im Februar ist plötzlich ein Gänsesäger an unserem Hofteich gewesen. Und da waren ja nun schon inzwischen einige Vögel. Also ein Graureiher haben wir da schon gesehen. Ein Silberreiher haben wir da schon mal gesehen. Aber auch nur ein einziges Mal. Ein Weißstorch haben wir da schon gesehen. Jedes Jahr jetzt seit drei Jahren... In diesem Jahr waren sie auch schon da, kommen die Stockenten, pünktlich, wenn die Krötenleichen, haben letztes Jahr schon eine Woche vorher gewartet auf den Krötenlaich. In diesem Jahr sind sie nicht so präsent, weil vielleicht lag es auch daran, dass die Stockente, dieses Weibchen, einfach keinen Brutplatz gefunden hat. Wir haben dann noch nicht so ein Entenhäuschen da drauf und hat deswegen ihr Ei einfach neben das Ufer gelegt und es ist dann reingepurzelt, es schwamm dann plötzlich im Teich. Also es war irgendwie ein verrücktes Entenjahr im letzten Jahr. Vielleicht liegt es daran, unerfahrenes Weibchen ist unerfahren geblieben, vielleicht lebt sie nicht mehr. Vielleicht hat sie sich gedacht, ah, das ist kein guter Ort, lebt noch und hat gelernt und brütet jetzt an einer besseren Stelle, wo es dann vielleicht auch Nachkommen gibt. Auf jeden Fall war es wirklich phänomenal. Wir sind überhaupt nicht drauf gekommen. Was sitzt da für ein Vogel? Wir mussten dann alle raus und haben geguckt, Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein Gänsesäger. Was macht der hier? Ist natürlich ein Durchzügler, der da kurz Rast gemacht hat, aber wieder eins dieser ersten Male oder dieser Einzigartigkeiten. So auch wie unser Uhu im letzten Jahr, aber ich will eigentlich gerne in diesem Jahr bleiben. Aber der Uhu war natürlich auch episch. Also so ein majestätischer Riesenvogel direkt auf unserem Platz, der über das Team rüberfliegt, was gerade das Herbstcamp vorbereitet. Ich selbst bin nicht dabei gewesen, ich habe es mir erzählen lassen, es war göttlich. Ja, und dann Anfang März eskalierten neben den Meisen und den Buchfinken und den Amseln die Erlenzeisige plötzlich wie wahnsinnig, als ob die am Durchdrehen waren. Also Erlenzeisige, die hast du dann immer in großen Trupps. Kleine, winzig, winzig kleine Finken, kleiner noch als Sperlinge. Und die Erlenzeisige sind richtig laut. Also da hast du eine große Traube, wo du kaum individuelle Gesänge raushörst. So ähnlich wie wenn du vor so einem Rotdrosselschwarm stehst. Du denkst, was ist das? Oder vor so einem starren Schwarm, wenn die alle am Durcheinander knattern und knistern und imitieren sind. Und so war es auch mit diesen Erlenzeisigen. Und da hörte man am Anfang wenig Gesänge, bis dann plötzlich ein Erlenzeisig hinterm Haus einzeln saß und gesungen hat. Also ich habe selten einen Erlenzeisig so schön singen hören, weil sie vorher für meine Ohren immer im Trupp abgehangen haben und da auch gemeinsam gesungen. Also hörst du das Individuum so schwer raus. Der saß einzeln genau vor meinem Schlafzimmerfenster und hat gesungen. Und dann dachte ich, huh, ist jetzt schon Zilpzeit da? Also das ist wirklich ein bisschen arg früh, ja, Anfang März, also eigentlich so Ende März. Jedenfalls plötzlich kommt ein Zilpzalp und dann fing wieder der Erlenzeisig an und dann kam wieder ein Zilpzalp und dann merkte ich, oh, warte mal, da ist doch auch eine Feldlerche drin, oh, da ist ein Turmfalke noch drin, da ist eine Amsel drin, dieser Erlenzeisig imitiert. Und das ist ein anderes erstes Mal oder so ein Augenöffner. In meiner Welt haben Erlenzheisige einfach nicht imitiert vorher. Ich habe dann angefangen nachzulesen und so weiter in der Literatur und bei den Cracks war das schon länger bekannt, aber ist es schon länger bekannt. Aber das, bei mir kommt so jedes Jahr eine neue Vogelart dazu, die andere Vögel imitiert. Die einen können es besser, die anderen machen es weniger. Manchmal machen es nur bestimmte Individuen, weil sie sich eher auf ihre Art eigenen Gesänge einschießen. Aber der Erlenzheisig war für mich komplett neu. Und den höre ich immer noch. Also ich vermute sogar, dass der hier brütet. Mir ist vorher noch nie ein brütender Erlenzheisig hier aufgefallen. Und um bei den kleinen Finken noch zu bleiben, der, da gibt es noch den Görlitz, der auch ähnlich großes, komplett anderen Gesang hat. Aber so bei den Weibchen, die sind, die haben Geschlechtsdimorphismus. Das heißt, Männchen und Weibchen sehen sehr unterschiedlich aus von der Farbgebung her und der Zeichnung. Und die Weibchen vom Görlitz und die Weibchen vom Erlenzheisig sind wirklich schwer auseinanderzuhalten, wenn man sie nicht im direkten Vergleich hat. Und dann kommt noch eine dritte Art da rein, die zu diesen beiden Kategorien passt. Also erste Kategorie, das erste Mal, dass sie uns hier auffällt, diese Vogelart. Und das muss man wirklich so formulieren, weil es kann natürlich durchaus sein, dass die schon mal hier gewesen ist und wir an dem Tag einfach nicht da waren, wir an dem Tag nicht aufgepasst haben oder es einfach verpasst haben. Wenn ich wissen, was ich alles verpasse, eigentlich weiß ich es nicht, es wäre schrecklich, das offenbart zu bekommen. Also eine Art, die uns zum ersten Mal auffällt, so wie der Grauspecht an unserem Platz, ja, dreimal in 20 Jahren Hoher Fleming, dann plötzlich direkt vor der Haustür, so wie der Gänsesäger. Und die Erlenzheisige waren mir bekannt, auch der Görlitz, der immer wieder mal vereinzelt im Hof dann im Frühjahr singt. Ich habe bisher noch nirgendwo ein Brutpaar bestätigen können. Und plötzlich neuerzeisig. Und ich war schon ein bisschen neidisch, weil mir haben schon Leute geschrieben, ich habe bei mir am Futterhäuschen Birkenzeisige, ich habe Birkenzeisige. Ich so, was? Dann schreibt mir einer, einer meiner Schüler, wenn er sich mit etwas beschäftigt, dann macht er das wirklich im Detail. Der schrieb mir dann, ich habe Alpenbirkenzeisige vor meinem Futterhäuschen. Ich so, Alpenbirkenzeisige, was ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Birkenzeisig kenne ich, aber Alpenbirkenzeisig, keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen nachzuschlagen und sehe, es gibt drei Arten von Birkenzeisigen. Das war mir einfach vorher nicht klar. Es gibt den Tigerbirkenzeisig, den Alpenbirkenzeisig und den Polarbirkenzeisig. Der ist wirklich so äußerst selten, der Wintergast bei uns. Da muss es schon extrem kalte Winde und lange, lange, lange Frostnächte geben, dass es den hier runterdrückt. Und dann beim Tiger, also aus Osten her wehende Population, die dann sozusagen die aus ihren Brutgebieten bei uns hier überwintern, weil es hier bei uns im Vergleich zu ihren Brutgebieten noch Zugang zu Nahrung gibt. Da ist einfach die Eis- und Schneedecke so dicht, dass kein Vogel mehr an irgendeinen Korn rankommt. Also ziehen sie, aber aufgefallen sind sie mir hier noch nicht. Mal hier und da was gehört, ja. Und plötzlich sitzt dieser Vogel, wir sitzen da gemütlich am Frühstückstisch, genau am Futterhäuschen. Und natürlich mein Hirn denkt, weil wir haben einige Bluthänflinge hier, dachte im ersten Augenblick, da ist ein Bluthänfling, weil der dem nicht von der Größe, aber so ein bisschen von der Farbgebung schon ähnlich aussieht, schon ähnlich sieht. Nur der Bluthänfling hat einfach diese rote Stirn und den roten Kopf und die rote Brust. Ich kenne den einfach so wenig, dass ich gar nicht jetzt genauer beschreiben kann, was genau die Unterschiede sind. Ich habe da ins Vogelbuch geguckt und konnte genau sehen, es gibt schon Merkmale, an denen man das festmachen kann und vor allem ist es aber die Größe. Aber dieser Bluthänfling, das Männchen vor allem mit diesem Knallrot, habe ich jetzt Bluthänfling gesagt? Ich meine den Birkenzeisig. Dieser Birkenzeisig, das ist so ein richtiges Blutrot, also so ein kräftiges, so ein bisschen an einem Vogel eigentlich surreal. Und dann haben die Vögel haben ja noch ein weiteres Farbspektrum als wir, die haben also nicht nur dreidimensionales Sehen, sondern sie können auch Infrarotstrahlen sehen. Das heißt, die Farben leuchten nochmal viel intensiver. Also ich will gar nicht wissen, wie das aus Birkenzeisig-Weibchen-Augen aussieht, dieses Rot, wie knallig das leuchten muss. Göttlich. Und dann sind sie wirklich klein, winzig und zart. Und diese beiden Arten jetzt, die bei uns vorkommen können im Winter, also der Alpenbirkenzeisig und der Tigerbirkenzeisig, Da habe ich eine lange Abhandlung gelesen von so einem Orni, der sich intensivst mit dieser Vogelart beschäftigt hat, mit dieser speziellen, mit diesen Birkenzeisigen. Und der die studiert hat und auch Totfunde in der Hand hatte. Und letztendlich zu dem Schluss kam, es gibt zwar eine lange Reihe von Merkmalen, wo man diese beiden Arten voneinander unterscheiden kann, aber da gibt es Überlappungen, also Überlappungen in Form der Ausprägung der Phänomerkmale, der phänotypischen Merkmale, also des Aussehens, wo die Unterschiede plötzlich nicht mehr so eindeutig sind. Also es gibt Individuen, wo du sozusagen an einem lebendigen Vogel mit Fernglas beobachtet, nicht eindeutig unterscheiden kannst, welche von den beiden Arten das jetzt ist. Erst recht nicht am Gesang. Und dann gibt es andere, wo man auf bestimmte Merkmale dann achtet. Das sind wirklich dann nur nerdige Merkmale, wie die Strichelung ist etwas kräftiger oder was nicht was. Wo man durchaus dann sagen kann, okay, der gehört wahrscheinlich eher zu der Ostpopulation und der gehört eher zu der Südpopulation. Denn die Birkenzeisige, die Alpenbirkenzeisige, wie es schon der Name sagt, brüten oben in den Bergen, auch im Mittelgebirge. Da sind sie dann häufiger anzutreffen, aber im Flachland, vor allem hier bei uns, mir sind die noch nie vorher aufgefallen. Es war ein mega Highlight in diesem Frühling. Und wenn wir dann weiter in den März reinkommen, in Richtung Frühlingsanfang, hatten wir dann auch 10 Tage früher als im letzten Jahr das erste Schwarzkehlchen, Mitte März am 13. Und die sind kräftig schon am Singen bei uns. Und das war ein sehr warmer Tag, 13. März. Da flog dann auch gleich die ganze fliegende Blumenfraktion bei uns auf dem Platz rum. Also der Zitronenfalter und dann noch ein Zitronenfalter, die Kohlweißlinge, der große Fuchs. Die Tagvornaugen, die sitzen immer noch hinter den Fensterläden und ruhen in ihrer mit zugeklappten Flügeln an der Wand oder hinter einer Nische, sitzen in Ruhestellung. Zitronenfalter allerdings, die überwintern draußen. An immergrüner Vegetation hängt sich unter so Blätter drunter oder unter dichten Nadelzweigen. Und es ist ein unglaublich langlebiger, unser langlebigster europäischer Falter, glaube ich. Weiß nicht, mit so Superlativen muss man mal vorsichtig sein, nagelt mich nicht fest. Aber der Zitronenfalter kann bis zu 9 Monate alt werden in einer Generation. Und warum da schon große Füchse rumflogen, da müsste ich nochmal genau nachlesen, warum die so früh sich schon aus ihren Überwinterungsgebieten rausgepellt haben. Aber auch beim Kohlweißling, das sind alles überwinternde Arten, die als allererstes dann in der Frühlingsgeneration Eier legen, sich paaren, wenn es dann etwas wärmer wird, jetzt noch nicht, die fliegen ja nicht täglich rum. Und dann im Sommer ist es dann schon die zweite Generation von denen, die wir sehen, die dann auch den Winter irgendwo hier bei uns überwintern. Ja, und kurz vorm Schluss, letztes Wochenende war bei uns Campaufbau und nochmal richtig fettes Dankeschön an alle Menschen, die hier gewesen sind. Also wir haben so viel geschafft und bewegt. An Erde, an Holz, an Liedern, an Zusammensein, an Essen, was wie es selten der Fall war in den letzten Jahren. Das war wirklich ein absolut episches Event. Ganz, ganz vielen Dank für die vielen helfenden Hände. Es hat sich richtig gut angefühlt, diesen Platz auf diese Art und Weise in die Saison zu wecken, zu erwecken. Und die Vögel um uns herum haben uns auch beschenkt. Und am Freitag haben wir es, glaube ich, saßen wir dann zusammen im Spitzhaus. Das ist so unser Versammlungsort am Feuer. Und ich sage, es könnte durchaus, es war wirklich so ein Ding ins Off, es könnte durchaus möglich sein, dass morgen uns schon der Zipzer besucht. Weil ich wusste ja, aufgrund der Aufzeichnung von den letzten und vom vorletzten Jahr, eigentlich noch ein bisschen früh. Ja, könnte auch noch erst 10 Tage dauern, aber who knows? Es gibt das ein oder andere Individuum, was einfach schon früher erscheint und so ein bisschen neugierig machen und die Ohren zu inspirieren, genau hinzuhören, weil der Zipzer, den kennen viele Menschen und die, die ihn noch nicht kennen, lernen ihn sehr schnell, weil er sein Gesang sein Namensgeber ist, also er hat dieses Zip, Zap, Zip, 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 Zap, Zip, also ein 3-Takt ist das und dieser Gesang geht dann, wenn er einmal anfängt, hört er nie wieder auf, bis er dann im Oktober wegzieht, egal ob er frisst oder aus seinem Schlafen, mal ganz kurze Pausen. Jedenfalls mache ich die Ansage, vielleicht erwartet uns morgen der Zipzalp und dann stehen wir morgens bei der, an so einem großen Morgenversammlung, wo wir den Tag einläuten und dann uns in die verschiedenen Jobs aufteilen, stehen dort und da immer so ein klein bisschen reingelauscht in die Vögel. Kleiber waren super präsent mit ihren Pfeifen und die Gartenbaumläufer und so. Und wer singt da plötzlich? War ziemlich weit weg und es war noch mild und erinnert euch, wie bei Buchfink, Goldammer und all den anderen Erstsängern, leicht rostig und auch nicht so voll in Fahrt, aber definitiv kein Ernst Zeisig, der den Zipzap imitiert, sondern der Zipzap selbst, persönlich, da war er. Und ab jetzt hören wir ihn jeden Tag, es kommen sogar mehr. Und nur 4 Tage später war es dann soweit. Die kommen oft sehr nah beieinander und bei mir auf dem Platz ist es meist der Zipzap, der zuerst da ist, kam dann der Hausrotschwanz. Bachstelze habe ich jetzt hinten runterfallen lassen, auch die ist schon da. So diese 3 kommen so immer im gleichen Zeitfenster, würde ich mal sagen, mit ein paar Tagen Versatz. Und der Hausrotschwanz, einer der sehr früh aufstehenden Vögel, einer der ersten Sänger auf dem Hof, das Rotkehlchen ist es oder die Singdrossel, dann weiter hinten im Wald. Aber irgendwie fühlt es sich jetzt schon wieder vollständiger an. Hey, die Familie ist wieder da. Lange Reise gehabt im Winter. Mann, wie war's? Erzählt mal. Und jetzt, jetzt wird's auch nicht viel einfacher. Jetzt geht's gleich wieder los, ja. So nicht mal das Grün draußen und die ersten Nistmaterial voll bepackten Schnäbel fliegen hier schon über den Hof. Und wer weiß, vielleicht liegen in irgendeiner Bruthöhle, wahrscheinlich ist es so, schon die ersten Kohlmeisen- oder Blaumeiseneier. Denn die sind nicht mehr ganz so krass in Fahrt. Irgendwie scheinen die schon mit was anderem beschäftigt zu sein. Ja, und die nächsten Wochen bleiben auf jeden Fall spannend. Ich meine, die großen, berühmten, bunten, auffälligen Vögel, der Wiedehopf, der Wendehals, der Pirol, der Kuckuck, die Nachtigall, auf die dürfen wir uns alle noch freuen. Bin mir hundertprozentig sicher, dass die alle kommen werden und uns beglücken werden mit ihren Gesängen, den Platz beschallen und mit einer Lebendigkeit erfüllen, die gigantisch ist. Und diese Artenliste, die dieses Gefühl von Lebendigkeit voll macht, die ist ja natürlich noch viel, viel länger. Denn wir müssen eins mal ganz klarstellen, die Phoologie, also mein Kunstwort, Kunstbegriff, der inzwischen übrigens auch gerne zum Nachahmen eingeladen bist du, der von anderen Leuten auch schon benutzt wird, das ist ja keine Wissenschaft. Denn Wissenschaft beruht auf Datenanalysen und bestimmten methodischen Vorgehensweisen und so weiter, an denen wir uns manchmal bedienen oder wo wir auch gerne nachlesen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch ist da Subjektivität und Ortsgebundenheit eingeladen. Also man darf sich auch einfach nur freuen, wenn man einen Vogel hört, ohne dass man den Namen kennt. Man muss jetzt nicht alle Vögel, die ich jetzt genannt habe, wenn man da einen oder andere Art nicht kannte, nachschlagen oder sich genau angucken. Man kann sich auch einfach über die Freude von anderen freuen, die sich über einen Vogel freuen, den ich vielleicht nicht kenne. All das sind so Merkmale unter anderem der Phologie. Und dieser Podcast hier hat sich ja schon in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, in den letzten 2 Jahren, jetzt, ich mache das ja schon jetzt im 5. Jahr, in den letzten 2 Jahren immer wieder verwandelt. Und da gab es auch andere Themen, die besprochen würden. Und manch einer hat dann wahrscheinlich gedacht, wo driftet er denn jetzt ab? Warum redet er jetzt über Wölfe? Ist doch ein Vogelpodcast. Und recht hast du. Der Name ist dann irreführend, genauso wie meine Vogelwanderungen eigentlich keine Wanderungen sind, sondern eher so Stehungen. Aber wer kommt zu einer Vogelstehung? Also muss das Vogelwanderung heißen? Nur bei dem Titel Vogelpodcast mit dem Phologen Paul überlege ich da noch einen Untertitel reinzupacken, der dem Inhalt mehr entspricht. Und ich bin da in der Inspirationsphase, ist noch nicht ganz fertig, um mir einfach auch den Freiraum zu geben, über andere Themen zu sprechen, wie über das Spurenlesen oder über Themen, die uns hier am Platz beschäftigen, die im Kontext mit Landschaft und seinen Bewohnern hier stehen. Da zum Beispiel wäre es mir mal super wichtig, mal über Sprache zu sprechen, weil wir uns wirklich richtige Fallen eingebaut haben in unserer Sprache, die Verbindung und Beziehungsaufbau. mit unseren Nachbarn hier drumherum eher verhindern als fördern. All diese Themen passen nicht so richtig in so einen Vogel-Podcast. Also da bereite ich so langsam innerlich was vor und ihr seid hiermit auch schon vorgewarnt. Vielleicht gibt es da eine kleine Veränderung. Aber nicht so eine dolle, wie ich eigentlich dachte. Denn ich wurde nochmal so richtig schön bestätigt von meinem lieben Freund Jörn. Grüße gehen raus. Danke nochmal für das schöne Gespräch, diesen Podcast fortzuführen, weiterzumachen, vielleicht auszudehnen auf andere Kanäle oder so, aber in diesem Format zu bleiben. Und freue mich auch über Rücklauf oder Feedback von eurer Seite, was Themenwünsche oder Beiträge angeht, Korrekturen von meinen Aussagen, weil das ist alles frei gesprochen und eher aus dem Gehirn. Ich habe wenig ins Skript, außer jetzt, ich hatte mir jetzt hier die paar Daten aufgeschrieben. Also all das freut mich auf jeden Fall auch teilen zu dürfen und ich freue mich über jede Person, die sich an meiner Freude über die Vögel auch erfreuen kann, denn ja, sind wir mal ehrlich, es sind einfach wunderschöne, wohlklingende, perfekt konstruierte, zauberhafte und gleichzeitig noch mysteriöse, unerforschte, immer für Überraschung gut seiende, zarte, leichte, bekannte und gleichzeitig fremde Wesen. In vollster Liebe für die Vögel und für alle Menschen, die diese Liebe nachempfinden können. Euer Vologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.